schon gesagt und ich möchte jetzt, der Raikin hat mir einen Text gegeben aus Kolosser 4, Vers 2 bis 6, aber kurz zuvor etwas zu diesem Brief. Der Brief, der Kolosserbrief, der wurde in Rom geschrieben und im Gefängnis. Ich denke, was ich im Gefängnis geschrieben hätte, da ist nichts und dort ist nichts und guckt und betet, dass er bald rauskommt. Aber der Paulus hat einen Brief geschrieben, und zwar in einer Gemeinde, wo ein bisschen der Wurm drin war. Und da dazu eine kleine Begebenheit: der Mitbruder, der mal dort war, der Epiphanias, Epaphras, der ist beim Paulus zum Glauben gekommen und hat dann in Kolosse eine Gemeinde gegründet. Der Paulus war nie dort in Kolosse, es war eine reiche Gemeinde. Da ist ein Handelsweg vorbeigegangen und die haben Wolle erzeugt und Purpur und solche Sachen, also mal gut gegangen ist. Über Tausende von Juden sind da eingereist, haben sich da sesshaft gemacht und die haben die alle Gebote und alle Gesetze mitgebracht, unter anderem die Beschneidung und dann die Reinheitsgesetze von den Leviten, also da ist eine ganze Litanei noch da gewesen und an für sich haben sie gesagt, also wenn ihr das jetzt macht, das Erlösungswerk von Jesus ist gut, aber man sollte noch. Und da hat sich natürlich der Paulus eingemischt und hat gesagt, Jesus allein. Das war sein Thema, Christus allein. Und das hat er im Kolosserbuch Buch rübergebracht. Er hat dann den Tychikus, oder wie der heißt, Tychikus, ja, den hat er mit dem Brief beauftragt und hat gesagt, du trägst ihn noch. Und durch das haben wir auch den Kolosserbrief. Und der hat uns auch manches zu sagen. Ich lese da gerade ein paar Verse. Kolosser 4, Vers 2 bis 6. Da heißt, haltet an am Gebet und wachet in demselben mit Danksagung und betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür des Wortes auftue, zu reden, das Geheimnis Christi, darum ich auch gebunden bin, auf dass ich es offenbare, wie ich reden soll. Wandelt weise gegen die, die draußen sind, kaufe die Zeit aus. Eure Rede seid allezeit lieblich und mit Salz gewürzt, dass ihr wisset, wie ihr einem jeglichen antworten sollt. Also, drei Dinge möchte ich eingehen. Erstens einmal das Gebet. Wir haben jetzt schon einiges gehört vom Hermann. Und dann das zweite, wandelt weise, das ist auch etwas ganz Persönliches. Oder eure Rede sei lieblich und mit Salz gewürzt. Das Gebet. Wirklich wird auch viel vom Gebet geredet, auch in den Nachrichten. Ich denke jetzt ganz besonders auch an die Paris, wo so 170 oder 150 Tote gewesen sind. Da hat der Minister gesagt, wer beten kann, der soll beten. Ich tue es auch. Oder als das Flugzeug abgestürzt ist, jetzt erst schon eine Weile her, aber trotzdem, da hat eine große Zeitung geschrieben, lieber Gott, steh uns bei. Oder, ich möchte nur eins rausgreifen, unter den vielen Gebetsanliegen, wo der Schuhmacher so seinen Unfall gehabt hat, seit dieser Zeit geht so viele Prominente sagen, ich möchte beten, ich gehe in die Kirche und zünde eine Kerze an und bete dann für die Allgemeine, obwohl die vorher von Frömmigkeit nichts am Hut gehabt haben. Ich finde es gut, wenn gebetet wird, wenn Händefall wird, aber bemerkenswert ist es doch für all die Notbäder, möchte ich mal sagen. Beten ist nicht Körperhaltung, sondern Lebenshaltung. Das möchte ich als Anfang sagen. Ich denke an einen Mann, der vom Glauben nichts wissen will, der hat zu mir gesagt, jetzt guck mal deinen Gott an. Warum kann der das zulassen, dass so ein Flugzeug abstürzt? Warum kann Gott das zulassen, dass 170 Personen da zusammentrampelt werden und zusammengeschossen werden? Wir haben dann zu ihm gesagt, lieber Mann, Habt ihr vorher etwas von Gott wissen wollen? Dann hat er sich abgewandt und ist gegangen. Wer sich allein in der Not auf Gott besinnt, setzt sich in Verdacht, so wie automatisch, wir proben ein Geldstück hinein und dann kommt es für dich heraus. So etwa, beten will gelernt, gelebt und geübt sein. Das liegt auch an uns. Und zum Beten gehört auch das Danken, das sagt der Apostel Paulus, danket. Aber da liegt schon die Schwierigkeit. Wenn man jetzt rechnet, solche Leute, wenn es nicht gut geht und sie wollen beten, ja, dann kommen automatisch die Gebote raus, ja. Wie sieht es noch aus mit dem Beten, wenn gemordet wird, wenn Ehebruch gemacht wird, wenn andere sei Sache weggenommen wird? Man muss sich vorstellen, wie viel Abtrieber wird. Du sollst nicht töten und die sind fürs Töten, fürs Abtrieben. Auch das Wort habe ich auch genommen, was der Hermann nach meiner Erfahrung stimmt, die Volksweisheit, Not lehrt beten. Ich sage nichts, wenn einer Not ist, dann darf er beten, dann soll er beten. Aber es gibt auch eine Not, wo die Menschen verbittert werden, wo sie gar nichts mehr wissen wollen. Und jetzt möchte ich auf etwas zurückkommen. Der Dietrich Bonhoeffer ist hier bekannt. Ihm wurde erzählt, oder von ihm wird erzählt, so muss ich sagen, dass er seinen letzten Gang gemacht hat, nachdem der Wärter gefragt, wo er mich geführt hat, warum er so ruhig und gelassen sei, warum er an für sich gar nicht zittere und so. Da hat er gesagt, in den gesunden Tagen habe ich mit Jesus gelebt. Und daran weiß ich, dass er auch, wenn ich jetzt in Not bin, dass er bei mir ist. Und Dietrich Bonhoeffer stammt das Wort auch, das Schlimmste, was Gott, was der Teufel uns zufügt, wird wieder zum Besten sich wenden. Anführungszeichen. Gott weiß um unser Problem. Und er will das Beste. Der Adolf hat keine Kugel für den Bonhoeffer rausgesucht, sondern er ist erhängt worden. Also Kugel waren zu teuer. Und auf diesem Weg dorthin hat er sich niedergeniet und hat betet. Von guten Mächten wunderbar geborgen. Ich denke an einen Missionar, der war Feldführer in Japan. Dann hat er so eine junge Familie gewesen, sein Kind hat ein paar Kinder gekriegt und da ist ein Kind geboren mit einem offenen Rücken. Ist schon schlimm. Und dann hat er mir so alles liegen lassen in Japan. Ist rausgekommen, das Kind ist wieder gesund wurde, aber haben sie hier behandelt können. Er hat mehrere Kinder gehabt. Ein Jahr später ist ein Schwiegersohn von ihm tödlich abgestürzt in den Berg. Ich habe mit der Margret geschwätzt und habe gesagt, wie denkst du da drüber? Das ist ja unfassbar, das kannst du nicht begreifen. Und dann hat sie gesagt, wenn ich in den Himmel komme, dann frage ich Gott einmal. Und dann hat sie sich gleich sofort wiederholt und hat gesagt, da wird mir alles klar. Da wird mir alles klar. Warum? Wozu? Jetzt stand mir vor manche Sachen, wo man nicht wissen, warum? Wozu? Aber Bonhoeffer, von guten Mächten wunderbar geborgen, das darf mit uns gehen. Haltet an am Gebet. Haltet an am Gebet. Ich weiß jetzt, manche kennen den Peter Reuer, Hans-Peter Reuer, er hat ein Buch geschrieben, das würde ich jedem empfehlen. Nach dem Amen bete weiter. Also Wissenschaftler haben herausgefunden, dass ungefähr 7000 Gedanken einem Menschen in einem Tag durch den Kopf gehen. 7000, das ist ein Haufen Macht. Vielleicht bis jetzt bei der Frau mehr oder bei die sind ja ein bisschen schneller im Denken. Und wie viele Gedanken sind dabei, wo von Gott geprägt sind, geleitet sind? Von Gott. Es ist doch wichtig, dass wir ein Leben führen, wo Gott der Mittelpunkt ist, wo er das Sagen hat, wo er immer da ist. Ich halte es gern mit dem Wilhelm Busch und dem seine Mutter, die hat gesagt, ohne mein Heiland kann ich immer nicht Pfannkuchen backen. Also ich kann Pfannkuchen backen. Meine Frau sagt, ich mache manchmal schönere Pfannkuchen wie sie. Und das ist ganz einfach. Aber so ein einfaches Geschäft, da braucht man doch niemanden. Trotzdem, mit Gott möchte man es so halten. Luther hat auch etwas über das Gebet noch gesagt, das ist mir sehr wichtig geworden. Das Reden, das Gebet ist ein Reden des Herzens mit Gott. Herz, nicht die schöne Worte, ich weiß von eurer Konferenz, da habe ich beten dürfen, oder soll er, oder muss er, und da sind nachher Mädel zu mir gekommen und haben gesagt, sag einmal, du hast ja sonst immer Schwäbisch gesprochen, warum sprichst du jetzt so hoch, da ist mit Gott gekommen, doch auch Schwäbisch sprechen. Also der Hermann hat schon gesagt, es kommt nicht drauf an, wie und wo, aber das Herz muss dabei sein. Bitte, Gebet, Fürbitte und Dank. Und der Sören Kierkegaard hat gesagt, das Gebet ist ein Hören. Ein Hören. Wenn wir bloß unsere Bitte weiter sagen, immer unsere Bitte, wir sollten Nein hören. Ich möchte auch so sagen, dass wir einmal wieder eine Ruhestellung haben. Ich habe gern hinaus auf sieben Länder, das ist ein wunderbares Bänkle. Und da kann man mal sitzen, einen Psalm lesen und mal seine Sachen vorbringen. Dann heißt es weiter, wandelt weise, kaufe die Zeit aus. Auch der Apostel Paulus, den Kolosser mitgeben. Will auch das uns mitgeben. Also, wir nennen uns ja Pietisten. Pietisten, das heißt so praktische Leute. Aber im Volksmund hat es immer geheißen, am 18., 19. Jahrhundert hat es geheißen, das sind Frömmler. Das sind, also ist ja gleich ein bisschen so an die Dubeler nachgegangen, gell? Frömmler und einfache Leute und so. Und da ist etwas ganz anderes. Der Philipp Matthäus Hahn in Echterdingdober war der Pfarrer. Niemand weiß das wahrscheinlich, dass er mit einer Uhr das gemacht hat und dass er die Wagen gemacht hat. Heute gibt es ja die Bizerba-Wagen oder wie die heißen. Da mal die, wenn er das sieht, wie die Wurst rausschneidet und da drauf hopft, und die wird gleich gewogen und noch ausgerechnet. Das waren die Anfänge vom Pietismus, was er gemacht hat. Was da Michael Hahn gemacht hat. Oder der Gustav Werner, was hat er gesagt? Was nicht zur Tat wird, hat keinen Wert. Otto, jawohl. Anfangen vom Daimler, der war dort, da haben sie Mäuserkinder zusammengenommen. Der Daimler, der Karl Benz war dort. Und der Maybach, da haben sich die das erste Mal gesehen. Oder, da gibt es noch einige, wer Feuerwehr angefangen hat, das war ein Gemeinschaftsleiter, könnt ihr euch vorstellen, von Nagold. Oder ein Gewerbverein angefangen hat, auch hat er. Da kann man jetzt sagen, das sind Dubeler gewesen, sondern die waren doch zack, die haben die Zeit ausgekauft. Jeder von uns hat eine bestimmte Zeit. Diese Zeit ist sehr, sehr kostbar, sie ist begrenzt, sie ist abgeschnitten. Und jetzt, wie nutzen wir die Zeit aus? Wichtig ist, das hat der Hermann auch schon angeschnitten, dass wir vom Geist Gottes getriebene Leute sind. Wir haben draußen ein Plätzchen gehabt, eine Spielwiese, und da ist ein Schild, haben wir da mal aufgestellt, wer weiß noch, was da drauf gestanden ist. Wir sind jahrzehntelang, haben das Leid gelesen. Nur das ist das Leben, Sinn auf Erden, etwas zum Lobe Gottes werden und mit Licht aus ewigen Quellen anderen den dunklen Weg erhellen. Das ist unser Leben. Und wenn wir das Leben leben, dann ist es gut. Uns, wir sind hineingeboren worden, da können wir nichts dafür, in einer Familie, gut, in, wie soll man sagen, in solche Gegebenheiten, das ist unser, und da hat uns Gott neipflanzt. Und ich möchte sagen, Hier werden wir blühen, hier werden wir wachsen und hier werden wir Frucht bringen. Das ist unser Leben. Und so soll es auch sein. Ich weiß, jetzt kennen einige den Künstler Van Gogh, das war ein Leierprediger von den Niederlanden da oben. Dem war sein Steckenpferd war Blumen zu malen. Und was so? Sonnenblume. Die Sonnenblume, die hat eine ganz besondere Art. Die dreht nämlich immer ihren Kopf nach der Sonne. Das ist wichtig, dass die Sonne strahlend ist. Ist jeden Morgen mein Gebet, Herr, dass ich doch von dir bescheint werde, dass ich geschickt wandle, weise wandle. Eine kleine Geschichte noch. Da war sie nun, die ist eine wahre Geschichte. Frau mit 34. Gute Ehe, der Mann, sie war Sekretärin in einem großen Geschäft und hat Sager gehabt und er war Offizier und durch eine falsche Diagnose wird sie blind. Das ist ein Schlag für die Leibwehr, Katastrophe. Sie hat geheilt, hat tobt und ihr Mann hat sie beruhigt, hat ihr alles gezeigt in der Wohnung. Wunderschön. Dann hat er gedacht, das kann ich nicht auf Dauer machen, die muss wieder ins Geschäft. Und dann hat sie 2-3 Wochen tot mit dem Mann gesagt, wie soll ich denn ins Geschäft gehen? Ich muss einen Bus fahren, da mal umsteigen, das geht doch gar nicht, die kommt doch wo ganz anders raus, ich sehe doch nichts. Dann ist dieser Mann, dieser Mark, ist mit ihr gefahren. 14 Tage lang hat er alles erklärt und hat gesagt, jetzt musst du immer wieder, du musst deine Hörorgane benutzen, dass du weißt genau, wo du bist. Und dann hat er zu ihm gesagt, nächste Woche, wo er gemerkt hat, dass er alles kapiert hat, nächste Woche musst du neu fahren. Hat sie wieder gesagt, das geht nicht, ich kann das nicht. Ja, doch, du bringst es noch. Und die Frau ist gegangen, erster Tag. Alles ist gut gegangen. Am Abend hat sie in den Arm genommen und hat gesagt, alles ist gut gegangen. Der Dienstag auch gut. Der Mittwoch ist auch gut gegangen. Und am Freitag, wo sie reinkommt und eine Fahrkarte kaufen kann, dann sagt der Fahrer zu mir, Sie sind doch ein besonderer Glückspilz. Und sie denkt, jetzt das kann doch mir nicht gehen, was Geld, was ich. Eine Frau, die blind ist, ich bin doch kein Glückspilz. Da hat sie gesagt, ja, warum, wieso? Ja, jeden Morgen, wenn sie aussteigen, dann steht ein wohlgekleideter mit einer Uniform, ein Mann, da drüben und guckt ihnen nach, ob sie richtig über die Straße gegangen und das Büro reingegangen. Sie sind doch eine glückliche Frau. Das ist doch etwas Wunderbares. Gebraucht werden. Auch in Niederschlagen, auch in Tiefen gebraucht werden. Und das Letzte noch, ich muss noch einmal. Eure Rede sei allzeit lieblich. Es tut mir manchmal leid, wenn ich narret bin und da kommt manches raus, was ich gerne noch verberge mich, aber ich tue mich dann meistens entschuldigen und das ist schön, wenn man noch die Entschuldigung annimmt und dann ist wieder alles gut. Jeder Mensch ist verschieden. Einer hat so ein Temperament, der andere hat so ein Temperament. Vom Vladich wurde gesagt, dass er ein unheimliches Temperament gehabt hat und gleich losgelegt hat und dann hat er sich etwas angeeignet, wenn er etwas zu ihm gesagt hat und er hat etwas gewusst, dann hat er immer gesagt, da habe ich da jetzt und dass er einen Abstand genommen hat und dann hat er erst losgelegt. Ja, lieblich, nicht süßlich, sondern lieblich. Der andere muss spüren, der hat mich gern. Der hat mich gern, das muss der spüren. Und so ist jetzt auch, ja, ich zähle mich zu den Älteren, zu Ältesten, wenn man Kinder hat und Enkel hat, dann muss man doch versuchen, mit denen lieb umzugehen. Manchmal ist es so, dass man vom Früher erzählt und Ich finde das, ja, ist schon recht, aber es ist ja gut. Die Jungen, die haben, ich muss ehrlich sagen, ich würde jetzt sagen, die haben Schulungen und Klassenarbeiten und lernen, die haben schon jetzt den Druck und sind noch jung. Und da möchte ich auch schließen mit einer Geschichte, das zeigt es, wie man alle Zeit lieblich und mit Salz gewürzt ist. Der Karl kommt zu seinem Opa, und er sagt, Opa, ich habe eine Freundin. Oh, ist aber schön, sagt der Opa. Dann wollen wir doch gleich mal Nägel mit Köpfen machen. Nehmen wir ein Blättchen Papier und dann schreibt man das drauf, was du empfindest für deine Freundin. Dann hat er gesagt, ist ja hübsch. Dann schreibst du Nullen an. Schau, aber gleich hat er gesagt, dann machen wir zwei noch, wenn sie ins Bild hübsch. Wenn man verliebt ist, dann ist alles schön. Dann hat er gesagt, kann sie kochen? Ja, die ist dabei, die lernt es und die Mutter kann gut kochen. Ja, und was lernt sie denn? Ja, dann hat er wieder einer gemacht und hat gesagt, ja, die ist klasse. Auch wieder eine 0,9. Jetzt hat er einen ganzen Haufen Nullen drin gehabt. Na, der Opa hat zu ihm gesagt, mag sie der Herr Jesus? Hat er gesagt, ja. Dann machst du eins voneinander, hat er gesagt. Das ist, wenn... Dann hat die Zahl gar keinen Wert, wenn da lauter Nullen da sind. Aber wenn die Eins davor stehen, dann ist das ein Wert. Und so ist auch in unserem Leben. Lieblich und mit Salz gewürzt. Wenn wir bloß Blabla machen bei den Leuten, ist eh gut. Sondern wirklich, wir wollen doch auch eine Suppe machen, die einen guten Geschmack hat. Und Salz, es reinigt, es heilt, es lässt Eis schmelzen. Und es tut uns gut und dem anderen auch. Amen.